Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser, in einem Rundbrief an die Gemeinden in Kleinasien, Kapitel 4, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Ab Vers 11 dann, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von der Liebe erfüllt ist. Epheser 4, Verse 1 bis 16. Ich habe ganz bewusst heute Morgen diese etwas längere Passage mal rausgeholt in einem guten Kontext, damit wir uns Gedanken machen können über diesen Kontext und über diese fantastische Aussage. Ich gehe mal davon aus, dass den meisten von euch dieser Abschnitt total geläufig ist. Vielleicht sogar so geläufig, dass ihr sagt, oh, kenne ich, höre ich, weiß ich schon. Es ist gut, immer wieder neu hinzuhören, was uns das Wort Gottes eigentlich sagt. Ich möchte mal so ein bisschen in den Rückblick gehen. Wir haben in den letzten Wochen viel vom Leben gesprochen. Von diesem Leben, was der Sohn Gottes, Christus, den Menschen schenkt. In Ewigkeit, aber auch schon hier, in diesem Leben, wirkliches Leben. Wir haben davon gesprochen, wo die Quelle des Lebens für den Einzelnen ist. Und so im Gedenken der Reformation nochmal so richtig festgerammt, hätte ich bald gesagt, wo so die Grundfesten und die Quellanteile, wirklich die wahren und ungetrübten Quellanteile für dieses Leben ist, was wirklich Leben genannt werden darf. Das ist Christus, der Einzige, der dahin führt. Das ist der Glaube an Christus, der zum Leben führt. Die Gnade, unverdientes Geschenk. Und es ist als Leitfaden das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, das den nachfolgenden Menschen tatsächlich zu diesem Leben führt und dieses Leben gestaltet. Und ich möchte ganz bewusst dann auch ganz zum Schluss noch mit einem ganz klaren, realen, praktischen Anteil, ich möchte noch mal wieder eine nächste Dimension aufmachen. Es geht nämlich tatsächlich nicht allein um den Einzelnen, aber das wusstet ihr ja schon. Es geht nicht um den Einzelnen, auch wenn es eine Wahrheit ist, dass Gott jeden einzelnen Menschen meint und sieht. Und dass Jesus für jeden einzelnen Menschen, der über diese Erde wandelt, sein Leben gegeben hat, gar keine Frage. Es ist keine Frage von Wert. Es geht um den Einzelnen auf der einen Seite und es geht trotzdem auch um einen Verbund. Einmal mehr. Die Ausgestaltung dieses Lebens mit Gott, das ist euch hoffentlich auch nicht neu, diese Ausgestaltung mit Gott, die nennt man Nachfolge. Nachfolge, Nachfolger Jesu, Bekenner und Nachfolger im Glauben. Und diese Nachfolge, die soll im Verbund geschehen. Die geschieht nicht für jeden Einzelnen, sondern die soll im Verbund, in einer Gemeinschaft geschehen. Übrigens lässt sich das ganz leicht zurückführen auf das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Jesus wird ja einmal gefragt, um ihn reinzulegen: Meister, was ist denn das Höchste, das Größte von diesen 10 Geboten, die wir kennen? Und Jesus mal wieder astrein, meisterlich geantwortet: Das größte Gebot ist, den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Kraft, mit ganzem Gemüt. Und das nächste ist ihm gleich, diesem Gebot der Gottesliebe, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Dass Nachfolge nicht im Alleingang geschieht, dann hätte das Kreuz nur einen senkrechten Balken. Ist absolut nachvollziehbar, wenn man dieses Doppelgebot der Liebe sich immer wieder vor Augen führt, das allgegenwärtig gültig ist. Du kannst nicht Gott lieben und die Menschen hassen. Du kannst nicht Gott lieben und dich hassen. In den Johannesbriefen ist das sehr eindrücklich beschrieben. Davon hatten wir es vor einer Woche ja auch. Also, die Nachfolge im Verbund ist eine Verordnung. So soll es sein. Also im Hinblick auf dieses Doppelgebot der Liebe, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst, wäre sonst Nachfolge komplett unglaubwürdig. Stellt euch Einzelgänger im Glauben vor. Leider müssen wir uns das gar nicht so wirklich vorstellen, weil es das ganz oft gibt. Einzelgänger im Glauben, die aber von der Liebe Gottes zu den Menschen reden. Wie soll das glaubwürdig sein? Wir haben auch gehört in einem sehr schönen Impuls in der letzten Woche in unserem Lobpreisabend, es ist ein Grund gelegt für ein Haus, nämlich die Gemeinde, ein Grund für ein Bauwerk gelegt. Und es ist der einzige Grund, auf dem ein Haus wie eine Gemeinde wirklich stehen kann, das ist nämlich Christus. Im 1. Korinther 3 können wir das nachlesen, es gibt keinen anderen Grund, also nicht Grund eine Ursache, sondern eine Grundierung, eine Bodenplatte. Es gibt keinen anderen Grund als den, der gelegt ist, nämlich Christus. Und auf diesem Grund will Christus seine Gemeinde bauen. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 16 lesen wir das. Er will, nicht er wird möglicherweise, und ich muss mal überlegen, mal gucken, wie ich mit euch so klarkomme, dann werde ich möglicherweise auch sowas wie eine Gemeinde bauen. Nein, auf der Tatsache seiner Offenbarung in den Herzen, so wie Christus sich dir offenbart hat in deinem Herzen. Das ist die Grundlage dafür, dass mit dir Gemeinde gebaut werden kann. Und Christus ist entschlossen, das zu tun. Das ist keine Möglichkeit. Er ist entschlossen. Eine Riesenherausforderung. Eine Riesenherausforderung, ihr Lieben. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen der Gemeinde, in der sie sind, immer überdrüssiger werden. Der Ort der Heilung, der Ort der Gegenwart Gottes, der es ja sein soll und auch in Wahrheit ist, wird immer mehr zum Ort von Demütigung, von Verletzung, von Demotivation, von Unverständnis, von übergebührlicher Herausforderung. Und ihr Lieben, ich weiß, wovon ich rede. Meine Gemeindeaktivität ist ungefähr 30 Jahre alt jetzt. Ich habe 27 Jahre aktiv in einer sehr blühenden, guten, geisterfüllten Gemeinde in verschiedenen Dienstbereichen mitgearbeitet und ich habe das freudig getan. Ich habe es sehr gern getan. Und ich bin dennoch nie in meinem Leben so herausgefordert gewesen wie in dieser Zeit. Das brauchen wir gar nicht schön zu quatschen, wenn das auch dich betrifft, vielleicht auch in dieser Gemeinde. Es kommt nur darauf an, wie wir damit umgehen. Es zeigt uns, wie unglaublich angegriffen Gemeinde offensichtlich ist. Der Widersacher Gottes wird alles daran setzen, um diese gottgegebene Einheit und diesen Plan Gottes zu zerstören und zu vereiteln. Er wird alles daran setzen. Und das ist doch eigentlich eine ganz tolle Ermutigung. Das könnte eigentlich in uns auslösen, so ihr Lieben, jetzt erst recht. Wenn das so ist, dann erst recht. Dann stellen wir uns erst recht zur Gemeinde. So wie Torben das jetzt macht. Torben sagt, er will verbindlich sein. Er will erkennbar Mitglied dieser Gemeinde sein. Das ist toll. Das ist genau in Gottes Plan. Diese Verbindlichkeit. Sich zu etwas zu stellen. Und damit auch den Schutz zu haben, die Gemeinschaft, den Informationsaustausch, alles, was das Leben dieser Gemeinde ausmacht. Wir wollen uns nicht zufrieden geben damit, dass Gemeindeleben eine große Herausforderung ist. Seid ihr da eins mit mir? Wer ist damit eins? Wir wollen uns nicht zufrieden geben damit, sondern wir wollen diese Herausforderung nehmen und sie mit dem Geist Gottes gemeinsam gestalten. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal einsteigen in diesen Epheser-Text, den ich euch gerade vorgelesen habe. Aus der Neues-Leben-Übersetzung übrigens gefiel er mir am besten. Ist ein bisschen kundenfreundlicher als der alte Luther-Text, obwohl ich diese Sprache liebe. Ein Rundschreiben, wie gesagt, an die Gemeinden in Kleinasien. Der Paulus, zu der Zeit, als er den Epheserbrief schrieb, war er im Arrest in Rom und hatte viel Zeit zum Nachdenken, viel Zeit über all das, was er auch schon erlebt hatte im Kontext von Gemeinde, darüber nachzudenken, zu reflektieren, durch den Geist Gottes wirklich wesentliche Dinge und Schwerpunkte weiterzugeben, um den Gemeinden zu helfen, für die er zuständig war. Und ich finde eine Aussage ganz am Anfang dieses Kapitels ganz herausragend. Er sagt, den Gemeinden führt ein Leben, das eurer Berufung würdig ist. Und er malt ein fantastisches Bild von Gemeinde. Es gibt mehrere Bilder von Gemeinde in der Bibel. Es gibt den Tempel des Heiligen Geistes. Es gibt das Haus Gottes mit dem Grund als Christus. Aber es gibt ein Bild, was ich besonders eindrücklich finde. Das ist das Bild vom Leib Christi. Buchstäblich ein Körper mit vielen Gliedmaßen, mit vielen Funktionen. Das Haupt, die Steuerungszentrale ist Christus selbst. Und ich finde das sehr ermutigend, sich so ein übergeordnetes Bild mal vor Augen zu malen. Und ich glaube, bei aller Bodenhaftigkeit, wo wir so im Schlick unserer ganzen Konflikte und Auseinandersetzungen so rumgruscheln, ja, würde ich mal sagen, ist es total wichtig, den Blick auf das zu lenken, was Gemeinde eigentlich ist und was auch wir, Gemeinde Klausthal, Pfingstgemeinde Klausthal Zellerfeld, eigentlich sind. Dieses Bild vom großen Ganzen, was er so beschreibt, es ist ein Herr, es gibt einen Glauben, eine Taufe, einen Gott und Vater, der in uns allen ist und durch uns alle wirkt und der über allen steht. Und Christus, das Haupt seines Leibes, eines Leibes von vielen Gliedern. Diese beiden Statements sozusagen. Da ist Gemeinde zu sehen als der Leib Christi, ein fantastisches Bild, gilt übrigens sowohl für den weltweiten Leib Christi, kann man anwenden auf den weltweiten Leib, aber es gilt immer auch für die Ortsgemeinde und das ist ganz wichtig, ihr Lieben, wir dürfen da nicht abheben in irgend so eine geistige Dimension von ja, weltweit Leib Jesu und ich kann ja dann doch hier alleine mit dem Herrn unterwegs sein. Die ganze Apostelgeschichte ist voll davon, dass Gemeinde Jesu immer eine ganz konkrete Größe im Leben der Menschen war. So wie wir hier Ortsgemeinde sind. Es gibt ja, es gibt auch den Leib Jesu, den weltweiten Leib Jesu, aber es gibt immer überall auch die Ortsgemeinde. Und so hat Gott sich das gedacht. Das Ziel für eine echte Lebensqualität, und da sind wir eben wieder bei der Ausgestaltung des Lebens, das Ziel, das beschreibt ja Paulus, ist im Glauben, und zwar im gemeinsamen Glauben, zur vollen Reife zu gelangen. Vers 13 lesen wir das. Und es geht darum, den Sohn Gottes immer besser kennenzulernen und ganz und gar von Christus erfüllt zu sein. Ihr erinnert euch sicherlich daran, dass dieses Bild von wegen erfüllt sein, da denkt man wieder an ein Haus, an eine Behausung oder an ein Gefäß, was gefüllt werden muss. Die Bibel spricht ja genauso davon, wie jeder Einzelne vom Geist erfüllt ist, so auch die Gemeinde an sich wie ein Gefäß, wie ein großes Gefäß vom Heiligen Geist erfüllt ist. Es geht tatsächlich darum, gemeinsam zur vollen Reife zu gelangen. Und warum? Um nicht von jedem Wind irgendeiner Irrlehre umgetrieben zu werden. Wir hatten es auch von Irrlehren in der letzten Woche. Wir hatten es auch von dem, worin man von der Wahrheit abirren kann, links und rechts. Das war ein total aktuelles Problem ganz am Anfang der Zeit von Gemeinde schon gleich. Da mischten sich griechische Philosophien rein, da mischte sich orthodoxes Judentum rein. Es war nicht einfach, bei der klaren Wahrheit zu bleiben. Und wir müssen uns vorstellen, zu Beginn der Gemeinde gab es kein geschriebenes Neues Testament. Das Evangelium war mündlich überliefert und wurde weiterhin mündlich überliefert. Gott hat offensichtlich so darüber gewacht, dass es nicht verfälscht worden ist. Das ist ein Phänomen in sich. Gott wacht über seinem Wort. Erst so 50, 60 nach Christus wurde angefangen, das Neue Testament zu schreiben. Das ging dann ziemlich schnell. Ungefähr bis 90 nach Christus die Johannesbriefe als letzte Briefe, also in der zweiten Generation von Gemeinde. Es war eine große Herausforderung, es war nicht leicht, bei der klaren Wahrheit zu bleiben. Und wir sagen heute, ja, ist ja super, wir haben ja das Wort Gottes, wir haben ja die geschriebene Bibel, da ist es ja ganz leicht. Nee, ihr Lieben, das Problem von Irrlehren und Abirrungen von der Wahrheit ist, ich würde mal sagen, größer als je zuvor. Im Zeitalter des Internets und im Zeitalter von diesem und jenem, der sich da äußern kann und der da irgendwelche Sachen schreiben kann, ist das Problem größer als je zuvor. Deshalb allein Christus führt zum Glauben. Allein der Glaube, allein die Gnade, allein das geschriebene Wort Gottes, was ich mit Hilfe des Heiligen Geistes interpretieren und verstehen kann für mich. Der Geist Gottes wird uns in alle Wahrheit führen und wird uns an alles erinnern, was Jesus uns gesagt hat, beziehungsweise seinen Jüngern gesagt hat. Also, es geht darum, im Glauben zur vollen Reife zu gelangen, gemeinsam die Wahrheiten der Schrift zu bewegen, so auszutauschen, gemeinsam miteinander, denn ein Mensch alleine kann sich schon mal ganz leicht irren. Und wenn man anfängt, so eine Nebenspur zu gehen, ohne Korrektiv, dann geht das weiter und weiter und weiter und weiter. Und wenn man ohne Korrektiv bleibt, wird man das nicht merken, dass es in Wirklichkeit nicht mehr im Kern der Wahrheit ist. Zur vollen Reife, den Sohn Gottes immer besser kennenlernen und ganz und gar von Christus erfüllt sein. Im Römerbrief lesen wir das auch, dass auch der Einzelne auf seinem Glaubensweg umgestaltet werden soll in das Ebenbild Christi. Das ist der göttliche Plan. Ein großes Bild, ein großer Plan. Das ist Gott gegeben. Und das hat der Stefan Twardowski so schön betont am Dienstagabend. Das ist Gott gegeben. Es ist keine Option. Das ist nicht so, ich kann das machen oder ich kann das nicht. Ich kann zu einer Gemeinde gehören oder nicht. Es ist keine Option. Ingolf Elzel hat mal sehr, sehr nett gesagt, sehr treffend gesagt, zu einer Gemeinde zu gehören ist keine Option. Das ist eine Bestimmung, eine Berufung. Gott gegeben. Gleichzeitig offensichtlich, wenn wir Paulus genau zuhören, mit Bemühen verbunden. Das hören wir gar nicht so gerne. Allerdings, das ist doch die Gnade, das ist doch der Glaube, was soll ich mich jetzt noch bemühen? Es gehört zu diesen Spannungsfeldern, über die wir auch in den letzten Wochen viel geredet haben. So wie Jesus Lamm und gleichzeitig Löwe ist, so gibt es die Gnade für das geschenkte Leben, aber es gibt auch die Bemühung, die Arbeit des Nachfolgers, der sich darum bemüht, in der Nachfolge zu gehen und zu bleiben. Das fällt nicht einfach so vom Himmel. Das hat mit ganz vielen Entscheidungen zu tun, die ich täglich treffe. Bemüht euch, schreibt Paulus in Vers 3, bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Das scheint ganz aktiv möglich zu sein. Frieden halten scheint möglich zu sein. Lasst uns in der Liebe, Vers 15 dann, lasst uns in der Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Das Leben wird geschenkt, Die Ausgestaltung ist Aufgabe. Der Rahmen ist verordnet, gesetzt. Da gibt es nicht möglich oder nicht. Aber die Ausgestaltung, die Steigerung der Lebensqualität sozusagen, da ist viel möglich. Und ich glaube, dass das jeder Gemeinde gut tut, auch uns wirklich gut tut, uns daran immer wieder zu erinnern, dass wir eine gute, eine schöne Aufgabe haben in der Bemühung, im besten Sinne Bemühung der Ausgestaltung unseres geistlichen Lebens miteinander. Schließlich noch eine fantastische, übergeordnete Aussage darüber, denn an der Qualität des Zusammenlebens einer Gemeinde wird die Welt erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. An der Liebe steht im Wort. Aber ich würde mal behaupten, ich würde es erweitern, an der Liebe natürlich, aber an der Beziehungsqualität, die deutlich wird. Und es gibt kaum einen apostolischen Brief, wenn ihr die mal alle lest, im Zusammenhang ohne Ermutigung zu offenbar nicht selbstverständlichen Verhaltensweisen. Immer am Schluss Ermahnungen und Grüße steht dann darüber, ja, so als Überschrift. Das scheint ein urmenschliches Problem zu sein, dass man sich nicht von alleine gemeinschaftsorientiert verhält. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Streben nach dem Ich jetzt mal, nach diesem eigenen und dem Nicht-Interessiert-Sein an irgendeinem anderen, dass dieses Streben danach ist nach dem Sündenfall zutiefst menschlich geworden. Zutiefst menschlich. Und auch Menschen, die schon jahrelang in Gemeinde leben, sind davon noch nicht komplett kuriert. Die tragen das auch noch mit. So richtig befriedet die Gemeinschaft und versöhnt ist sie göttlich. Das sind die beiden Pole. Der Teufel trennt, entzweit, spaltet, bringt gegeneinander auf. Wir lesen am Anfang des Schöpfungsberichtes, dass das Erste, was passiert, ein Machtkampf zwischen Mann und Frau ist. Ein Machtkampf innerhalb einer Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist Teufelswerk. Göttlich ist die Einheit von Herzen, die Einheit. Göttlich ist befriedete, versöhnte Gemeinschaft. Deswegen unser zweiter Schwerpunkt in unserer Ausrichtung, in unserer Vision. Wir sind von Gott gesetzt als Gemeinde hier ganz konkret im Oberharz, um Menschen zur Versöhnung zu verhelfen. Und je versöhnter wir sind mit uns, mit Gott und miteinander, umso leichter wird das gelingen. Ein fantastischer Auftrag. In einer Welt, die komplett anders inspiriert ist. Das Streben nach dem eigenen ist nach dem Sündenfall zutiefst männlich, befriedet, versöhnt. Gemeinschaft leben ist absolut göttlich. Und in der Zeit, in der wir leben, noch in dieser gefallenen Welt, deshalb so unfassbar umkämpft. Der Teufel gibt das Land nicht her, was er durch Zwietracht, durch Spaltung, durch Entzweiung gewinnt. Er gibt es nicht einfach her. Und das braucht tatsächlich Entschlusskraft und Einsatz, sich rauszubewegen, erstmal Bewusstsein und Entschlusskraft und Einsatz, sich aus diesem Zerlegen, Zertrennen, übereinander herrschen, sich nicht beachten und achten, herauslösen zu lassen vom Geist Gottes. Am Ende kann es tatsächlich nur der Geist Gottes. Entschlusskraft und Einsatz, das ist dieses Bemühen. Bemüht euch, im Geist eins zu sein. Das heißt, auf der einen Seite dem Geist Gottes so viel Raum zu geben, wie nur irgendwie möglich. Das betrifft den Einzelnen, gar keine Frage. Aber wenn das viele tun oder alle tun innerhalb einer Gemeinde, dann ist viel Raum für den Geist Gottes. Und da sind fantastische Wege bereitet. Wir hatten es von der Ermutigung, um das mal vorsichtig auszudrücken, manchmal auch ein bisschen Ermahnung. Paulus klopft den Leuten da manchmal ganz schön auf die Finger. Ich möchte noch eine Aussage aus dem Philipperbrief vorlesen, wo es auch darum geht, zu appellieren an das, was man als Aufgabe, wirklich als Gestaltungsaufgabe wahrnehmen kann im Miteinander. Im Philipper Kapitel 2 schreibt Paulus, er fragt die Philipper, ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Alles Fragen. Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet. Einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selber. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Ganz pragmatisch. Und im Römerbrief lesen wir Kapitel 12, Vers 10, liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung. Luther übersetzt, eure Liebe sei ohne falsch, ungeheuchelt. Lieben, eine wichtige Message, mal ganz nebenbei. Nicht, weil wir ja wissen, dass wir alle schön lieb zueinander sein müssen in Gemeinde, mal so sonntags morgens das Strahlegesicht aufsetzen und viele freundliche Dinge sagen und freundlich gucken und tief im Herzen ist eine Mördergrube. Dann kommt lieber mit grimmigem Gesicht am Sonntagmorgen in die Gemeinde, da weiß man wenigstens, wie man dran ist. Eure Liebe sei ohne falsch. Und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Auch ein aktiver Prozess. Ich muss mich entscheiden, einem Menschen Achtung zu erweisen. Drei Bemühungen im besten Sinne. Haltet Frieden, arbeitet in guter Gemeinschaft zusammen. Erweist gegenseitig Achtung. Das ist ein Trainingsfeld. Oder gibt es ganz kühne, ganz durchgeheiligte Menschen hier unter uns, für die das überhaupt kein Problem mehr ist? Möchte ich jetzt keinen Arm oben sehen. Haltet Frieden. Wie halte ich denn Frieden, meine Güte? In guter Gemeinschaft zusammenarbeiten, ja, gelingt wahrscheinlich schon mal eher. Gegenseitig Achtung erweisen, ich glaube, damit fängt es an. Es ist ein Entschluss, wie ganz viele Dinge in der Nachfolge. Und ich möchte jetzt einen ganz konkreten, praktischen Teil euch ans Herz legen, den ich heute Morgen nur anreißen kann und ich möchte den zu späterer Gelegenheit mal richtig vertiefen. Obwohl wir nämlich um alle diese Aussagen wissen als Christen und Wahrheiten, wir kriegen es nicht hin und brauchen tatsächlich Handwerkszeug, gemeinsam unterwegs zu sein. Wir sind innerhalb der Gesellschaft von auch den Menschen, die uns umgibt, nicht etwa die Spezialisten und nicht die Vorreiter im Achtung erweisen, im Frieden halten, im gut zusammenarbeiten. Oder würdet ihr mir da widersprechen? Wir kriegen es nicht hin, obwohl wir das alles wissen. Wir hatten diesen Erleuchtungsmoment, wir als Leitungsteam hatten vor einigen Wochen diesen Erleuchtungsmoment auch. Und hatten uns schon vor längerer Zeit einen Sprecher eingeladen, der uns darin trainieren sollte, eine Kultur von Achtung, Wertschätzung, eigentlich eine Feedback-Kultur zu trainieren. Eine Umgangskultur. Weil wir der Überzeugung waren, das muss man lernen. Gemeinsam will gelernt sein. So wie der Mensch laufen lernt, sprechen lernt, rechnen, schreiben, jeder Mensch lernt sich zu benehmen, jeder Mensch in seiner Kultur lernt, was in der Kultur wichtig ist und was nicht und wie man sich entsprechend der Kultur verhält. Aber wir Christen meinen, wir haben doch den Heiligen Geist, wir müssen das gar nicht lernen, das fällt uns einfach in den Schoß. Das ist nicht so. Gemeinsam will gelernt sein, wir brauchen Handwerkszeug. Wir brauchen viel Bewusstsein, viel Wahrheit in uns, ist gar keine Frage, ohne diese Grundlage geht gar nichts. Aber wir müssen ein Trainingsfeld aufmachen. Haltet Frieden, bemüht euch, in Einheit des Geistes unterwegs zu sein. Erweist Achtung voreinander. Und ich greife mal einen Bereich heraus, der, würde ich mal sagen, das ist der größte Bereich des Miteinanders überhaupt. Das ist die zwischenmenschliche Verständigung. unsere Kommunikation. Die geschieht in Worten, die geschieht in Gesten, die geschieht auf vielfältige Weise. Aber es ist der Hauptteil des, wenn nicht überhaupt das Ganze des menschlichen Miteinanders, ist Kommunikation. Und dieser Nachmittag, dieser Seminarnachmittag, den wir miteinander verbracht haben mit einem sehr kompetenten Referenten von Team F, war ein Trainingsnachmittag in, und das ist ein interessantes Schlagwort, in gewaltfreier Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation. Und in dem Wort ist schon drin, dass es leider ja tatsächlich oft so ist, und ich glaube, jeder kann das für sein Leben sagen, dass Verhaltensweisen und Worte unfassbar verletzen können. Wie ein Mordinstrument gebraucht werden können. Ja, Jakobusbrief lesen wir in der Bibel mit der Zunge. Das ist ein mörderisches Werkzeug. Mit der Zunge kannst du töten. Aber auch mit anderen ablehnenden Verhaltensweisen. Gewaltfreie Kommunikation. Und ich möchte heute Morgen erstmal nur die Gelegenheit ergreifen und so ein paar Grundgedanken in unsere Mitte bringen, weil wir das nicht für uns behalten wollen. Wir sind entschlossen, wir möchten eine Kultur entwickeln der gegenseitigen Achtung, der gegenseitigen Wertschätzung. Wir möchten eine Kultur entwickeln in dieser Gemeinde, in der wir miteinander Frieden halten, in der wir in guter Gemeinschaft zusammenhalten, in der wir gegenseitig achten, sogar den anderen höher als uns selbst. Und ich möchte dieses Bewusstsein schaffen mit ein paar Stichworten für ein Trainingsfeld. Ein wichtiger Grundgedanke dabei ist, so wie jeder Mensch einen individuellen Fingerabdruck hat oder so wie Rolf beschrieben hat, er hat so jeden beobachtet, der hier zum Abendmahl kam, wie unglaublich unterschiedlich wir sind. Und das ist ja nicht begrenzt glücklicherweise auf diese 60 Prototypen, die hier vielleicht heute Morgen sitzen, und der Rest ist dann genauso. So wie jeder Mensch einen individuellen Fingerabdruck hat und bei allen Menschen, die jemals über diese Erde gelaufen sind, gibt es keinen synonymen Fingerabdruck, keine Wiederholung eines Fingerabdrucks. Das ist ein unfassbares Ding. So ist Gott als Schöpfer. So hat jeder auch individuelle Interessen. Jeder absolut individuelle Interessen. Und hinter jedem Interesse steckt ein Bedürfnis. Gott schuf den Menschen bedürftig. Gott hat den Menschen nicht so geschaffen, dass er nichts und niemanden braucht, ganz bewusst. Weil er nämlich der Erste sein will, der diesen Bedürfnissen entsprechen möchte. Das sind so die Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Nach Annahme, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Versorgung. Jeder Mensch ist bedürftig geschaffen und Gott ist derjenige, der diesen Bedürfnissen als erstes entsprechen möchte. So ist der Säugling, der neugeborene Mensch, ist 100% bedürftig. Gott hat es so gemacht, dass ein Säugling Eltern hat, in einer heilen Ordnung hat ein Säugling Vater und Mutter. Und die beiden sind von Gott gesetzt, diesen Menschen seine Grundbedürfnisse zu stillen. Er wird immer größer, immer größer, immer größer. Und in seiner Entschlusskraft und in seiner Entscheidung immer mehr in Richtung Gott erzogen. So ist es gedacht, im besten Fall. Bis schließlich die Eltern nicht mehr dafür zuständig sind, den Bedürfnissen entgegenzukommen und Gott diesen Platz einnimmt. Jeder erwachsene Mensch hat je nach Lebensgeschichte immer noch Bedürfnisse und je nach Lebensgeschichte mehr oder weniger Defizite. Das ist gar keine Frage. Wir leben leider in keiner heilen Welt. Sondern aus jedem Menschen sind Dinge herausgeschlagen worden im Laufe seines Lebens, die eigentlich heile sein sollten. Und mit diesen Defiziten rennen wir alle rum. Gar keine Frage. Und es wird euch nicht neu sein, wenn ich euch sage, dass Gemeinde ein Ballungszentrum von Menschen mit extremen Bedürfnissen ist. Das ist in der Natur der Sache, denn nur Menschen mit extremen Bedürfnissen kommen irgendwann auf die Idee, sich Gott zuzuwenden, diesem Ziehen des Vaters, auf dieses Ziehen des Vaters einzugehen. Es ist interessant, dass Menschen in besonderen Nöten ja vor allem besonders offen sind fürs Evangelium. Es ist einfach so. einem Menschen, der da so herspaziert und dessen Leben seiner Meinung nach komplett gelingt, der ist nicht offen für die Erlösung. Gelingt doch alles, ist doch alles super. Gemeinde, ein Ballungszentrum. Jeder hat individuelle Interessen. Dahinter stecken individuelle Bedürfnisse. Aber jeder erwachsene Mensch ist selbst verantwortlich dafür, wie er mit seinen Bedürfnissen umgeht. Andere Menschen sind ihm darin nichts schuldig. Ihr Lieben, auch in Gemeinde nicht. Auch in Gemeinde nicht. Auch wenn wir diese ganzen Appelle und Ermutigungen von Paulus hier lesen und er sagt, wie Gott sich das Zusammenleben vorstellt und worin wir uns trainieren sollen, heißt das nicht, dass ich das als Regelkatalog nehme und einem vor die Nase halte und sage, guck mal, hier steht doch, warum gehst du denn so mit mir nicht um? Das ist oft ein großes Problem in Gemeinden, hier überhaupt nicht, aber in anderen Gemeinden ist es oft ein großes Problem. Jeder erwachsene Mensch ist selbst dafür verantwortlich, wie er mit seinen Bedürfnissen umgeht. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem absolut natürlich, dass jeder seine Interessen vertritt. Das ist wichtig. Wenn du deine Interessen nicht vertrittst, dann muss man dich ermutigen, dass du Gott um Selbstwertgefühl bittest. Es ist richtig, dass jeder Mensch seine Interessen vertritt, aber die wenigsten haben gelernt, ihre Interessen auf eine gewinnbringende Art zu vertreten. Auch gerade Christen nicht. Mal Hand aufs Herz. Denk mal an verschiedene Situationen, wo jemand mit einem ziemlich steilen Ansatz oder du vielleicht selber auf jemanden zugegangen bist und gesagt, was ich dir übrigens immer schon mal sagen wollte. Dong, 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 dong. Interessenvertretung wird oft geistlich irgendwie überhöht in Gemeinde. Und es ist so wichtig, dass wir das ganz konkret lernen, wie wir das machen. Erweist euch gegenseitig Achtung, arbeitet in guter Gemeinschaft, haltet Frieden. Ihr Lieben, wir sind entschlossen, schon bevor wir diesen Referenten eingeladen hatten als Leitungsteam, aber erst recht danach, wir sind entschlossen, eine Kultur der gegenseitigen Achtung und der Interessenvermittlung einzuüben. Wir sind entschlossen, wir wollen das. Wir wollen uns trainieren. Wir wollen verstehen, dass der Geist Gottes uns erfüllt als Gemeinde, aber dass wir in der Ausgestaltung unseres gemeinsamen Lebens auch eine Aufgabe haben. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir hilft ganz enorm dieses große Bild, was Paulus da vor Augen malt, vom Leib Christi, mit Christus als Haupt. Und mir hilft enorm dieser Gedanke, dieser großen Aufgabe, was für eine Ehre. Du bist Teil dieses Leibes in dieser Gemeinde. Das Haupt ist Christus, die Steuerungszentrale. Du bist Teil dieses Leibes, das ist deine göttliche Berufung. Und du darfst dieser Berufung würdig leben. Es geht tatsächlich nicht darum, so wie das ursprünglich Menschliche, es geht nicht darum, dass jeder guckt, wie er zu seinem Recht kommt und dass dafür ja gerade Gemeinde da ist. Es geht überhaupt nicht darum. Es geht um die Ehre des Leibes Christi. Es geht darum, dass der Leib Christi nicht irgendein Dingsbumsverein ist, wo man sich mal am Stammtisch in die Flicken kriegt, sondern es geht darum, dass das ein Verbund ist, der einen König hat. Und das ist eine göttliche Berufung, da hineingesetzt zu sein. Der Berufung würdig leben. Ich habe das buchstäblich so vor Augen in der Vorbereitung. Ich glaube, das ist oft eine Realität in Gemeinden, dass man so vor sich hin unterwegs ist und doch recht bodenhaftend unterwegs ist. So der Blick auf den Boden gerichtet und so, was ist gerade notvoll in meinem Leben und wie kann ich dem abhelfen? Ich kann Gott bitten, aber ich kann auch jemand anderen bitten und hilf mir jetzt mal, anstatt den Blick zu heben, tatsächlich, das ist das große Ganze. Der Leib Christi, Christus als Haupt. Da sollen wir hinwachsen zu diesem Haupt. Darum geht's. Damit unter den Menschen eine ehrenvolle Gemeinde dasteht, in Ehren und schön anzusehen dasteht, gilt es, der Berufung würdig zu leben. Ich gebe zum Schluss mal ein Beispiel, damit das nicht so in der Theorie bleibt. Von wegen Interessen vertreten, von wegen hinter jedem Interesse ist ein Bedürfnis und wie man damit umgehen kann und wie man nicht damit umgehen sollte. Nehmen wir mal den Klassiker. Zwei Leute sind in einem Raum, einer öffnet sofort das Fenster, ohne Kommentar. Nehmen wir mal an, diese Jahreszeit jetzt so. Zwei in einem Raum, einer sagt, zack, öffnet sofort das Fenster, ohne Kommentar. Der andere schließt es ohne Kommentar 2 Minuten später. Das Gespräch ist angespannt. Das Treffen ist deutlich kürzer als geplant. Und ob ausgesprochen oder nicht, so in den Köpfen und Herzen rattert, das ist mal wieder typisch. Benimmt man sich etwa so in Gemeinde? Und man verabschiedet sich recht distanziert. Und tatsächlich diese Kaskade, die wahrscheinlich nicht nur mit geöffneten und geschlossenen Fenstern, sondern in allen möglichen anderen Situationen wir in Reihe erleben, ja, da kann man eingreifen. Die muss man nicht einfach über sich ergehen lassen. Wusstet ihr das? Das ist die klassische Konfliktkaskade. Tak, 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 tickert das so durch. Ich nehme was wahr, ich bewerte was, ich habe eine Emotion, boff, und handle sofort nach der Emotion. Also mal die ersten 3 Dinge, die so innerhalb von Sekunden da sind. Ja, so ich nehme wahr, ich bin jetzt meinetwegen die das Fenster wieder zumacht. Ich nehme wahr, da macht einer einfach das Fenster auf, ohne mich zu fragen. Ich bewerte, was soll das? Das gefällt mir nicht und das Gefühl, was da ist, ist Ärger. So bis dahin. Bis dahin habe ich das nicht unter Kontrolle. Wirklich so als praktisches Trainingsfeld. Bis dahin schäme dich nicht, wenn du dich ärgerst. Emotionen, die sind einfach da. Die sind an sich nicht schlecht oder gut. Aber was du mit der Emotion machst, das ist deine Verantwortung. Wenn die Bibel uns sagt, wenn du zornig bist, dann sündige nicht. Die sagt nicht, du darfst nicht zornig sein. Gott ist übrigens auch zornig. Immer wieder mal. Also die Wahrnehmung, die Einschätzung, das Gefühl, wupp, das ist sofort da. Aber ich kann an der Stelle einhaken. Und das ist tatsächlich eine Bemühung. Das ist tatsächlich eine Bemühung. Also wer sich im Ärger dann doch so runterkühlen kann, dass er dann doch noch mit der Person anders reden kann, als das eigentlich dieses Gefühl macht, der muss Kraft investieren. Der muss investieren in diese Situation. Wenn ich diese Kaskade durchlaufen lasse, tatsächlich das Gespräch war angespannt, das Treffen ist kürzer als geplant, da gibt es am Ende eine Schuldzuweisung, so dann ist der eine hier, der andere da und beide gehen ihrer Wege. Das ist wie so bei so einer Eisenbahnschiene, wenn ihr euch vorstellt, die sind auf einem Gleis gekommen, dann gibt es eine Weichenstellung, der eine geht dahin, der andere da. So, das kann ich so stehen lassen, in mich reinfressen und ich bin verletzt und denke, wo ist da die Achtung? Nur mal so als Appetizer. Ich kann aber auch die Notbremse ziehen mit dieser Emotion Ärger, also der ist da, der Ärger. Ich kann ein paar Sekunden durchzählen, mir ein bisschen Zeit nehmen, das kann auch 1-2 Stunden, das kann auch 1-2 Tage dauern, aber der Entschluss ist wichtig, den Entschluss, den ich treffe, für mich selber zu fragen, wo sind die Interessen? Und was ist das Bedürfnis dahinter? Also seitdem wir das an diesem Nachmittag gehört haben und uns auch in einigen Beispielen trainiert haben, hilft mir das ungeheuerlich, wenn ich Menschen begegne, wo ich denke, ach, der schon wieder mit diesem und jenem Anliegen. Wenn ich mich darin trainiere, sofort einzuschalten, der vertritt einfach nur seine Interessen. Der will mir gar nichts Böses. Der vertritt seine Interessen und hinter diesen Interessen ist ein Bedürfnis. Also in diesem Beispiel, der Erste, der das Fenster aufmacht, der hat einfach das Interesse, das Fenster aufzumachen. Und dahinter ist das Bedürfnis nach frischer Luft. Okay, denke ich, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Fenster auf, frische Luft. Der andere, der das Fenster zumacht, hat das Interesse, das Fenster bleibt zu, weil es ist ihm zu kalt. So nach dem Motto, es ist noch keiner erstunken, aber schon mancher erfroren. Es sind Interessen und dahinter Bedürfnisse. Das nur so als Einstieg. Und tatsächlich, wenn es da dann doch um deutlich gewichtigere Dinge auch noch geht, so in Familie, unter Ehepaaren oder wie auch immer in Gemeinde, es ist so wichtig, an dieser Stelle dieses Bewusstsein zu haben und sich darin zu trainieren, ja, so wie du ein individueller Mensch bist, vertrittst du, lieber Mensch, deine Interessen. Und ich will mein Herz ganz weit aufmachen dafür, dass du auch mir gegenüber deine Interessen vertreten kannst, denn ich weiß, da ist ein Bedürfnis dahinter. So wie ich auch meine vertrete und auch bei mir sind Bedürfnisse dahinter. Ihr Lieben, das ist der Anfang von einer gegenseitigen Achtung. Von der Achtung der Individualität des Gegenübers. Das können in verschiedenen Situationen sehr mühsame und zeitraubende Prozesse sein. Aber ich bin der Meinung, wir sollten uns dem stellen. Hat es im Augenblick nichts damit zu tun mit all dem, was du schon erlebt hast, wo aufgearbeitet werden muss, wo Vergebung ausgesprochen werden muss, wo man auf eine neue Grundlage sich stellst. Aber nimm diese Gedanken mal mit, dich darin zu bemühen, in der Einheit zu bleiben, mit dem großen Bild, du bist berufen, in dieser Gemeinschaft zu sein. Ich bin davon überzeugt, jeder, der hier ist, zugehörig oder Mitglied, ist gesetzt und berufen, in dieser Gemeinde zu sein. Und ihr Lieben, lasst uns doch beschließen, dass wir unseren Teil dazu tun, die Lebensqualität zu erhöhen in dieser Gemeinschaft. Unseren Teil tun wir dazu, damit wir auch die Lebensqualität der Menschen um uns herum steigern können. Das haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben. Wir wollen ja dazu beitragen, dass die Lebensqualität in dieser Stadt verbessert wird. Bemüht euch, eins zu sein im Geist, indem ihr untereinander Frieden haltet. Lasst uns an der Wahrheit festhalten, in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Gemeinsam unterwegs zu sein, wir wollen es lernen. Und irgendwann wird es nochmal eine Predigt geben, wo ihr dann einen Zettel mit nach Hause kriegt, wo man bestimmte Situationen durchspielen kann. Uns hat es einfach total geholfen als Team. Wir stehen damit auch relativ am Anfang und dieses Bewusstsein der Interessenvertretung, ein völlig neutrales Gebiet der Bedürfnisse, die dahinter sind, war so unglaublich hilfreich und aufschlussreich. Ich möchte noch beten zum Schluss. Bitte seid so lieb, steht auf. Vater im Himmel, ich danke dir im Namen Jesu dafür, dass du Gemeinde gesetzt hast, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass es dein Wille ist, dass in dieser Welt Gemeinde lebt, dein Leib, mit dir als Haupt, gefüllt durch den Heiligen Geist. Herr, und wir wollen dir sagen, als Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld, wir wollen unseren Teil dazu tun, wir wollen uns tatsächlich bemühen um die Einheit des Geistes. Wir wollen aktiv uns bemühen, den Frieden zu halten. Eines Sinnes und ohne Heuchelei und ohne falsch zusammenzuarbeiten. Wir wollen uns bemühen, einander zu achten, höher als uns selbst, Vater, in Jesu Namen. Und wenn du das jetzt ernst meinst, dann leg deine Hand auf dein Herz. Gott hört und sieht dich. Und sieht, was du zu tun vermagst und was ehrlich und echt in deinem Herzen ist. Vater, und wir wollen dir danken, dass du uns dabei hilfst und begleitest, dass du uns ausrüstest und zurüstest in dieser Einheit des Geistes, dass deine Vorgabe perfekt ist und uns hilfst, in diese Dimension hineinzukommen. Herr, wir wollen dir sagen, wir wollen unserer Berufung würdig leben. In Jesu Namen. Amen.